Jetzt in der Pandemie ist die Suizidrate nicht angestiegen, aber die wird mit hoher Sicherheit ansteigen danach, wenn die ganze Pandemie wieder vorbei ist, und sie wird vorwiegend bei Männern ansteigen,
sagt Siegfried Kasper. Er ist seit über 50 Jahren Psychiater und Psychotherapeut und weiß deshalb ganz gut, wie es den Menschen derzeit so geht. Die Corona-Pandemie schlägt uns ohne Frage auf die Psyche. Aber wie schlimm ist es wirklich? Macht uns die Pandemie auch depressiv?
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Wissenschaftstalks aus dem Austria Center Vienna. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin, und was mich in meiner Arbeit antreibt, ist eine große Neugier und der Wunsch, die Welt um mich herum ein bisschen besser verstehen zu lernen. Deshalb freut es mich jetzt, alle zwei Wochen mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Landes in Themen wie Kryotherapie, Clusterkopfschmerzen oder Autophagie eintauchen zu dürfen. Ja, bisher verstehe auch ich eher Bahnhof, aber das soll sich eben ändern. Hier im Austria Center Vienna, Österreichs größtem Kongresszentrum, da finden ja regelmäßig große Wissenschaftskongresse statt. Da werden die aktuellsten Forschungsergebnisse präsentiert und besprochen. Das ist also ein passender Ort für ein Gespräch, aus dem man ein bisschen gescheiter rauskommt, als man reingegangen ist. Jetzt gerade sitze ich in einem der Pausenräume, dem Foyer Gustav, wo während der Kongresse die Kaffeepausen stattfinden und wo man auch seinen Kopf mit Blick ins Grüne auf den Donaupark ein bisschen auslüften kann. Darum wird es ein bisschen später auch noch gehen, denn ich möchte meine GesprächspartnerInnen ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Zuerst aber mal zum Fachlichen. Macht uns die Corona-Pandemie depressiv? Das ist die Frage, die ich heute mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Siegfried Kasper diskutieren werde. Er war zuletzt beim großen europäischen Neurologenkongress hier im Austria Center und ist jetzt bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die wichtige Frage, die uns alle beschäftigt.
Bevor wir loslegen, vielleicht noch eine persönliche Frage vorneweg. Wie geht's denn Ihnen gerade, Herr Doktor?
Mir geht's eigentlich heute recht gut, weil ich mich auf das Interview gefreut habe und weil ich zum Ausdruck bringen kann, was mich die letzten Jahrzehnte sehr viel beschäftigt hat, eben Depressionen und wie die Menschen auf verschiedene Umwelteinflüsse reagieren.
Sie sind ja jetzt Psychiater, da hat man so das Gefühl, Sie sind, was die Psyche betrifft, doch recht gestärkt. Wie ist es Ihnen trotzdem in dieser ganzen Corona-Pandemie in den letzten Monaten gegangen? Hat das auch irgendwie Einfluss auf Ihre Stimmung gehabt?
Es hat schon Einfluss auf meine Stimmung gehabt, in dem Sinne, dass man so sagt, ah, jetzt muss das schon wieder sein. Ach, den kann man nicht treffen. Man ruft ihn an und sagt, ja, schade, dass wir uns nicht treffen können. Also es drückt etwas herunter und es macht auch ein bisschen Angst, wenn man nicht weiß, wie das Ganze so weitergeht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Psychiater und Psychotherapeut unterscheidet zwischen Symptomen der Angst, Symptomen der Depression, depressive Stimmung, und dann eine manifeste, also klinisch relevante Krankheit der Depression.
Vielleicht wollen wir das gleich mal einordnen. Wenn man sich so umschaut, hat man das Gefühl, den Menschen geht es derzeit vermehrt nicht so gut. Es herrscht eine große allgemeine Verunsicherung. Das Impfthema spaltet die Gesellschaft. Menschen haben ihre Jobs verloren, manche noch schlimmer, Freunde und nahe Angehörige. Es gibt im Moment also genug Gründe, um niedergeschlagen zu sein und vielleicht auch depressiv zu werden. Aber was sagen denn die Zahlen? Sind die Depressionen in Österreich gestiegen?
Es gibt verschiedene Untersuchungen, die durchgeführt wurden, die aber immer nur depressive Symptome gemessen haben. Das heißt, es werden Fragebogen ausgesandt oder es werden irgendwelche Interviews gemacht, sind aber alles keine klinischen Interviews, wie es der Psychiater macht, um eben die Krankheit der Depression zu bestimmen. Ganz wichtig ist, dass die depressiven Symptome und die Angstsymptome ansteigen, aber die Erkrankungen bis jetzt noch nicht angestiegen sind. Das darf ich einmal sagen. Das ist der erste Lockdown, der zweite Lockdown. Jetzt haben wir den vierten Lockdown und das hängt damit zusammen, wie lange das Ganze anhält und welche großen psychosozialen Behinderungen daraus resultieren, zum Beispiel beruflicher Art, dass man seinen Job nicht mehr ausführen kann. Das heißt, das dicke Ende, das kommt erst danach. Und wenn man noch einmal einen Lockdown hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Depressionen ansteigen. Also bis jetzt haben wir keinen Anstieg zu verzeichnen gehabt.
Okay, ich höre jetzt raus, es gibt einen Unterschied zwischen einer echten klinischen Depression und einer depressiven Verstimmung, wie es jetzt eben viele haben. Laut einer OECD-Studie haben 2020 in Österreich nämlich mehr als doppelt so viele Menschen depressive Symptome gezeigt als noch im Jahr davor. Wie kann man denn jetzt bei sich selbst erkennen, dass es einem gerade einfach nicht so gut geht, weil die Zeiten schwierig sind, oder dass man bereits eine psychische Erkrankung, also eine echte Depression hat?
Selbst ist man meistens der schlechteste Arzt, auch als Psychiater. Das heißt, auch Psychiater können Depressionen kriegen, keine Frage. Und die sollten sich dann möglichst nicht selber behandeln, sondern zu einem anderen Kollegen gehen, weil man meistens selbst so eine große Wahrnehmungslücke hat. Aber wenn man offen ist, dann sollte man erkennen, dass über einen längeren Zeitraum, sagen wir mehrere Tage, eine Woche, zwei Wochen, eben alles anderes ist. Und wenn man zum Beispiel die Angehörigen, den Partner oder die Eltern fragt, dann sagen sie, was ist denn mit dir los? Und am nächsten Tag ist es wieder so in dieser Richtung. Also man sollte hellhörig sein, wenn diese Symptome über längere Zeit anhalten. Und man spricht von Vitalität, wenn die Vitalsymptome dann deutlich reduziert sind. Da gehört zum Beispiel auch das Appetenzverhalten dazu. Entweder zu viel Appetit oder zu wenig Appetit. Beides ist möglich. Meistens ist es zu wenig Appetit, dass die Patienten dann sagen, es schmeckt mir nicht mehr. Oder wenn man zum Beispiel mit denen spricht, sagen sie, ja, ich stopfe das in mich hinein, aber ich spüre das gar nicht, was das ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das heißt, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält und sozusagen sich deutlich von dem früheren Leben abhebt, das man selber erkennt oder der Partner auch erkennt.
Und dann sollte man zum Beispiel zu Ihnen in die Praxis kommen?
Am besten zuerst zum Hausarzt. Also man sollte zu einem Arzt hingehen, dem man vertraut. Weil der Psychiater, da geht man ja nicht gerne hin, weil man meint, ui, da ist man dann verrückt. Und manche sagen, der Psychiater selber ist auch verrückt, darum behandelt er die, nicht? Also lieber zum Hausarzt, also zum Arzt, dem man Vertrauen schenkt. Und meiner Meinung nach sollte jeder praktische Arzt, genauso wie er einen hohen Blutdruck erkennt, sollte auch eine Depression erkennen. Blutdruck, hoher Blutdruck und Depressionen sind von der Zahl her ungefähr gleich häufig. Das heißt, er müsste es und er, glaube ich, kann es erkennen.
Jetzt haben wir gelernt, dass die Anzahl der klinischen Depressionen durch die Pandemie noch nicht wirklich gestiegen ist, die Anzahl der depressiven Verstimmungen aber schon. Kann denn jetzt bei jemandem aus einer depressiven Verstimmung auch eine Depression sich herauskristallisieren und wenn ja, wie?
Es kommt meistens auf die Lebensumstände an, in der der Mensch drinnen ist. Also so eine starke psychosoziale Situation, wie es wir haben, ist ein Verletzlichkeitsfaktor, kann man, Vulnerabilitätsfaktor. Das heißt, wenn einer schon eine Depression hat, jetzt zum Beispiel ein Geschäft hat, dann das Geschäft nicht aufmachen kann und dadurch auch kein Einkommen hat, seine Familie nicht ernähren kann, ist es ein Verletzlichkeitsfaktor, das einen depressiven Patienten in diese Depression wieder hineintreiben kann. Das heißt, es ist genauso, sind Lebensumstände, genauso wie wenn die Kinder aus dem Haus ziehen zum Beispiel oder wenn der Partner verstirbt oder einen verlässt. Das sind lauter solche Verletzlichkeitsfaktoren. Wir sprechen mit den Patienten dazu, sagen denen, wenn sowas auftritt, dann bitte kommen Sie lieber früher als wie später zu mir, weil das kann sein, dass sie dann wieder in eine Depression abrutschen.
Womit hat es denn überhaupt zu tun, dass jemand an einer Depression erkrankt? Gibt es da gewisse Voraussetzungen, die man haben muss? Ist es zum Beispiel auch vererbbar?
1:1 ist es nicht vererbbar in dem Sinne, wenn beide Elternteile eine klar nachgewiesene Depression haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, so ungefähr 20-30% höher. Die Depression selbst ist aber insgesamt eine sehr häufige Erkrankung, so dass man davon ausgehen muss, dass also sehr viel andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Nun, es kommt dann bei der Depression letztendlich zu einer Veränderung des Hirnstoffwechsels und man darf die Psychiater und die psychiatrische Wissenschaft auch nicht überfordern, dass man sagen würde, ja, wieso wisst ihr das nicht? Ich sage zu meinen Patienten immer, auch deswegen, dass ich eine Glatze habe zum Beispiel, das weiß man auch noch nicht, wieso ich eine Glatze habe. Es hängt irgendwie mit dem Testosteron zusammen und man weiß natürlich bei der Depression, es hängt mit den verschiedenen Hormonen zusammen, mit den Neurotransmittern, Serotonin, Noradrenalin, aber wir wissen genauso viel wie bei den anderen Erkrankungen Und wir wissen aber ganz deutlich, dass es zu einer Veränderung im Hirnstoffwechsel kommt. Das können wir sehr schön darstellen durch moderne Untersuchungsmethoden. Und wir wissen auch, dass man das behandeln kann und beeinflussen kann.
Ist es heutzutage immer noch so, dass wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, ich bin depressiv, ist das immer noch ein Stigma?
Ja, leider ist es nach wie vor ein Stigma, aber sehr viel besser, wie es vor 40, 50 Jahren war, als ich begonnen habe. Das heißt, mir wäre es sehr lieb, wenn diese Depression auf demselben Level wäre wie der hohe Blutdruck oder die Zuckerkrankheit oder Asthma. Diese drei Krankheiten sind vergleichbar. Auch vom Krankheitsverlauf her. Es ist besser, aber hat früher zum Beispiel der Herr Hochner, den Sie wahrscheinlich kennen vom ORF, der selbst an einer Depression gelitten hat, der hat sich immer geoutet und hat gesagt, ja, er hat Depressionen. Dann hat er leider noch einen Krebs dazu gekriegt. Dann hat er gesagt, irgendwann einmal zu mir gesagt, Herr Professor, jetzt reicht's mal mit euch Medizinern. Depression war gut, aber ein Krebs auch noch dazu, das ist zu viel. Also das heißt, es sollten sich möglichst viele, die sowas haben, outen. Und ich finde es immer schade, wenn Politiker zum Beispiel an einer Depression erkrankt sind, dass sich die nachher nicht outen, sondern einfach von Burnout sprechen oder irgendwas.
Woran liegt denn das? Ich habe nämlich das Gefühl, wenn es um körperliche Krankheiten geht, also wenn jetzt jemand zum Beispiel Krebs bekommt oder eben Bluthochdruck hat oder Diabetes, dass man sich für diese Dinge nicht so schämt oder geniert und kaum hat man eine psychische Erkrankung, wird das sofort so in ein Eck gerückt, wie es wird gleichgesetzt mit Schwäche oder selber schuld oder irgendwas stimmt da nicht. Ja. Woran liegt das, dass das in unserer Gesellschaft so ist?
Ich glaube, es hat letztendlich religiöse Wurzeln, dass man denkt, der Körper gehört dem Menschen und den Ärzten, aber die Seele, die ja anscheinend im Kopf sitzt, ist ein göttliches Prinzip, das gehört dem lieben Gott. Früher ist ja die Seele in der Galle gesessen, nicht? Jetzt sitzt sie im Gehirn anscheinend. Und das heißt, da darf man nicht eingreifen. Ich glaube, das hat diese religiösen Wurzeln, dass man nicht eingreifen darf, weil nimmt jeder gerne ein Medikament gegen den hohen Blutdruck, aber Antidepressiva, sagen sie, nein, das geht nicht. Und dann haben sie schnell einmal das Gefühl, ich bin doch nicht verrückt. Aber wenn man jetzt noch einmal das Gehirn mit dem Herz vergleicht, und ich schätze die Kardiologen sehr, aber das Herz ist ein einfaches Organ. Wenn es ihm nicht passt, tut man es raus und tut was anderes rein. Nicht? Das geht beim Gehirn. Das Gehirn ist unser kompliziertestes Organ. Und wenn da kleine Teile nicht so gut funktionieren, dann gerät es aus den Fugen. Ich erkläre es meinen Patienten immer so, wie das Philharmonische Orchester spielt wunderbar. Aber wenn ein Instrument falsch spielt, ist das ganze Orchester kaputt.
Bei psychischen Erkrankungen, ab wann würden Sie denn raten, gibt es da überhaupt so einen Richtwert, dass man sagt, ab da ist es notwendig, Medikamente zum Beispiel zu nehmen und es reicht nicht mehr zum Beispiel eine Psychotherapie, eine Gesprächstherapie in Anspruch zu nehmen?
Ja, prinzipiell sind ja die Türe zur Psyche ist durch Psychiater und Psychotherapeuten die gleiche. Also es gibt nicht entweder oder, das hat man früher mal gemeint, entweder oder. Die müssen zusammenarbeiten und zusammenhelfen. Und die Medikamente gehen ja auf andere Bereiche als wie die Psychotherapie. Und ich würde sagen, Medikamente soll man immer dann nehmen, wenn dann die Vitalfunktionen also reduziert sind. Da ist zum Beispiel der Schlaf-Wach-Rhythmus auch ganz was Wesentliches. Wenn der Mensch um 4 Uhr morgens aufwacht und dann grübelt, den Schlaf braucht das Gehirn. Das ist das einzige Organ bei uns, das einen Schlaf braucht. Die Muskeln, das Herz, die brauchen alle keinen Schlaf. Aber das Gehirn braucht Schlaf, um so einen Reset zu machen, wie man es auch vom Computer weiß zum Beispiel. Das heißt, wenn die Leistungsanforderung an das tägliche Leben, das klingt jetzt sehr technisch, aber das kann jetzt der Partner, die Familie, der Beruf, alles Mögliche sein, wenn das nicht mehr so geht wie früher und man sich quälen muss durch diesen Alltag, dann sollte man auch mit dem Arzt besprechen, eine Medikation zu nehmen. Und eine Medikation ist prinzipiell nichts Schlechtes, sondern eine Medikation kann einem auch psychotherapiefähig machen in dem Sinne.
Man hört ja auch immer wieder, dass unsere Welt für klinisch Depressive oder psychisch Kranke zu schnell ist, dass sie eben, wie Sie es auch beschreiben, mit Alltäglichkeiten nicht klarkommen, dass sie schnell überfordert sind. Jetzt ist meine Frage, die jetzt kommt, vielleicht ein bisschen absurd, aber hat die Pandemie, die ja das Leben gerade in den Lockdowns sehr verlangsamt hat, teilweise wurde ja alles heruntergefahren, hat die Pandemie vielleicht auch sowas wie positive Auswirkungen auf Menschen mit Depressionen?
Ja, viele meiner Patienten, und ich habe eine kleine Privatpraxis, darf ich so sagen, die sagen mir in der Pandemie, na endlich sind die anderen auch ein bisschen ruhiger. Und endlich geht es denen so wie uns, dass das Rad sich nicht so schnell dreht. Man muss sich ja mal überlegen, das Rad dreht sich ja in den letzten 40, 50 Jahren immer schneller. Und was der Mensch zu seiner Gesundheit braucht, ist einerseits ein geregeltes Leben und psychosoziale Beziehungen. Das ist ganz wichtig. Und es ist so, dadurch, dass sich das Rad schneller dreht, werden die psychosozialen Beziehungen weniger und verlagern sich auf YouTube oder auf Facebook. Das heißt, man kennt die Menschen gar nicht mehr, die Freunde, die man hat. Ich erkläre das immer so, als ich ein junger Assistent in der Universität Heidelberg war, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, hat man sie einer Sekretärin diktiert und dann ist man mit der neuen Revision gekommen und die hat dann zu einem gesagt, ja, wissen Sie nicht, was Sie schreiben, wie schon wieder eine neue Version. Und dann, wenn die Arbeit fertig war, dann ist man zum Post gegangen, hat es hineingeworfen in das Postkastel und dann ist man ins Schwimmbad gegangen, weil man gewusst hat, 3 Wochen hat man mindestens Zeit, bis irgendjemand antwortet. Das hat sich rasant geändert. Heutzutage schreibt man alles selber in einem Kammerl drinnen. Ne? Nachher irgendwie submittet man es irgendwie da in den Internet hinein. Es kann sein, dass nach 3 Sekunden das Ganze schon wieder zurückkommt. Man kommt nicht zur Ruhe.
Das heißt, Sie haben heute auch weniger Zeit, ins Schwimmbad zu gehen als früher?
Viel weniger Zeit, ja.
Ich habe am Anfang ja auch die Frage in den Raum gestellt, ob die Selbstmordrate gestiegen ist in der Pandemie. Wie ist denn das zu beurteilen? Also einerseits in der Pandemie, aber auch in den vergangenen Jahren. Ist das mehr geworden?
Ja. Also wir sagen als Psychiater immer sehr gern Suizidrate, weil wir davon ausgehen, dass das ja keine Mörder sind, sondern dass das eine Krankheit ist. Darum sprechen wir von Suizid und Suizidraten. Insgesamt erfreulicherweise ist die Suizidrate in Österreich über die Jahre heruntergegangen. Auch bei unseren Nachbarn, die Ungarn, die noch immer die höchste in Europa haben. Aber sie ist erfreulicherweise runtergegangen, weil es eben verschiedene Aufklärungskampagnen gegeben hat. Einerseits für die Depression, die ja eng mit der Suizidrate zusammenhängt, und andererseits eben auch auf verschiedene, auch die Journalisten haben dazu viel beigetragen, dass sie immer dann, wenn über Suizid berichtet würde, dann den Papageno-Effekt, so haben wir es genannt, nicht, dann berichten. Das heißt, der Papageno, wie er seine liebe Papageno verloren hat, hat ihm jemand gesagt, ach, ich weiß, wie es weitergeht. Man muss denen immer dann sagen, wie es weitergeht, nicht einfach sagen, jetzt hat sich jemand umgebracht, weil dann gibt's viele Nachahmungstäter. Ne? Jetzt in der Pandemie ist die Suizidrate nicht angestiegen, aber die wird mit hoher Sicherheit ansteigen danach, wenn die ganze Pandemie wieder vorbei ist. Und sie wird vorwiegend bei Männern ansteigen. Männer haben ja insgesamt eine doppelt so hohe Suizidrate, ab dem 60., 70. Lebensjahr 3- bis 4-mal so hohe Suizidrate. Nur bei den Männern äußert sich ja die Depression anders wie bei den Frauen. Frauen lassen sich meistens helfen, Männer fangen zum Kämpfen und zum Flüchten an, fahren schnell mit Auto, gehen auf irgendwelche Berge hinauf, machen irgendwelche schlimmen Sachen oder machen dann einen Suizid. Das heißt, es wird losgehen, wenn die Pandemie vorbei ist, die zum Beispiel keinen Beruf, kein Geschäft mehr haben, deinen Partner eventuell verlieren und dann werden sie sagen, ja, so hat das Leben keinen Sinn und machen dann. Also das weiß man von allen, wenn psychosoziale Systeme auseinanderbrechen, sich neu formieren, wie zum Beispiel in der Russischen Union, wie die zerbrochen sind, steigen die Suizidraten dramatisch an.
Ja. Da gibt es ja sicher schon viele Studien und Untersuchungen dazu, weil es eben, wie Sie sagen, in der Geschichte schon zahlreiche ähnliche Beispiele gegeben hat. Aber könnte man da als Gesellschaft nicht jetzt schon vorbeugend irgendwas tun, damit es dann eben nicht so weit kommt und wir in einer Situation landen, wo eben sich die Menschen vermehrt das Leben nehmen, weil sie nicht mehr aus und ein wissen?
Ja, das ist fast ähnlich wie jetzt mit dieser ganzen Corona-Krise. Hätte man nicht im Sommer schon was für den vierten Lockdown tun können? Also es ist da, und da ist es noch einmal sehr viel schwieriger. Also man müsste dann Aufklärungskampagnen machen, meine ich, gerade wenn diese, sozusagen dieser Rebound-Effekt, von dem wir sprechen, wenn der kommt, dass gerade die Männer sehr gefährdet sind, weil Frauen lassen sich mehr helfen. Mhm. Frauen haben auch meistens mehr Freundinnen und Freunde. Und da ist wieder unsere biologische Ausstattung, dass wir eben die Männer gerne kämpfen und flüchten und so weiter. Also da sollte man durch Aufklärungskampagnen machen, in dem Sinne, Depression ist weit verbreitet, Depression ist heilbar und du bist kein Schwachkopf, wenn du auch was für deine Depression tust. Ne?
Die Kaffeepause.
Wir sind ja hier im Austria Center Vienna, wo regelmäßig Konferenzen stattfinden und zu jeder Konferenz gehört natürlich auch eine gute Kaffeepause, damit alles, was man so erfahren hat, damit man ein bisschen Zeit hat, das auch sacken zu lassen, das ein bisschen zu verdauen und sich aber natürlich auch auszutauschen mit Gleichgesinnten. Wir führen jetzt so eine Kaffeepause auch in unserem Wissenschaftstalk ein. Immerhin möchte ich auch die namhaftesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so wie Sie, Herr Professor Kasper, ein bisschen näher kennenlernen. Sind Sie ein Kaffeetyp eigentlich oder was trinken Sie, wenn Sie auf einer Konferenz sind, so zwischendurch?
Naja, ich trinke in der Früh Kaffee und danach eigentlich keinen Kaffee mehr, weil mich der zu sehr aufzieht. Mhm. Und meistens ist man eben in so einer Konferenz eh schon ziemlich auf Hochtouren, weil ich meistens auch als Vortragender oder als Organisator tätig bin. Also ich darf sagen, bei so einer Konferenz trinke ich meistens Coca-Cola und in dem Fall Coca-Cola Light, damit die Körperfülle nicht zu groß wird.
Wobei Cola ja auch aufputschend ist, oder?
Ja, aber komischerweise bei mir nicht so sehr.
Wirklich? Merken Sie da einen Unterschied?
Ich merke einen Unterschied. Nicht? Also Kaffee, also irgendwie habe ich das Gefühl, wann der nach 10 Uhr soll ich lieber keinen Kaffee mehr trinken, sonst bin ich nervös.
Sie haben vorhin das Schlafen angesprochen. Jetzt habe ich mir gedacht, als ich so Ihren Lebenslauf gelesen habe, Sie haben in Ihrer beruflichen Laufbahn schon über 600 Artikel publiziert, mehr als 250 Bücher bzw. Buchbeiträge geschrieben. Sie sind Herausgeber von 2 Fachzeitschriften. Sie gehören bzw. haben dem Vorstand zahlreicher nationaler und internationaler Gesellschaften angehört. Und Sie sind eben nach wie vor auch in der Forschung und als Psychotherapeut und als Psychiater aktiv. Wie geht sich das denn alles aus? Ich meine, gut, Sie sind jetzt 71 Jahre alt, aber wo ist da noch Platz für Schlaf?
Ja, ja, also der Schlaf-Wachrhythmus ist ein ganz wichtiger. Und ich darf sagen, meine Physiologie ist so, dass ich abends so richtig aufwache. Und sozusagen, meine Frau sagt das immer so spaßeshalber, für dich ist es eine Niederlage, wenn du dich hinlegen musst, nicht so ungefähr. Aber in der Früh geht bei mir gar nichts, nicht? Also in der Früh kann ich nur ordnende Tätigkeiten machen. Also irgendwas irgendwie sortieren oder irgendwelchen, also bin ich nicht frisch im Geist drinnen. Also ich glaube, es gehört auf der einen Seite also auch gewisse Freude an dem ganzen Schaffen dazu. Und diese ganzen Publikationen habe ich ja nicht alleine erarbeitet, sondern im Team miterarbeitet, dass man die anderen Leute dann stimuliert, dass diese Arbeiten gemacht werden, dann wieder zusammengefasst werden. Also ich habe da ein Glück, dass ich da immer mit guten Teams gearbeitet habe, in Heidelberg oder in USA und jetzt in Wien. Und dadurch lässt sich das erklären. Aber es gehört eine gewisse Disziplin dazu. Sie wissen, wir Psychiater teilen ja die Menschen in verschiedene Sortierungen ein. Nicht? So ein bisschen zwanghafte, ein bisschen hysterische, ein bisschen autistische und ein bisschen depressive. Also ich glaube, man muss eine gute Mischstruktur haben.
Wo würden Sie sich selbst einordnen?
Also ich glaube, ich bin ein Mischtyp, eher von der, sagen wir so, ein bisschen zwanghaft hysterischen Seite, sonst hätte ich nicht gerne Vorträge halten. Nicht? Und zwanghaft gehört auch ein bisschen dazu, sonst kriegt man die Sachen nicht in die Ordnung hinein. Autistisch wäre schlecht. Da lässt man sich, es gibt manche Forscher, die sind so Autisten, denen hört man gar nicht gerne zu. Die können sich nicht mitteilen. Und das wird dann gleich irgendwo verschwunden. Und zu starke Selbstzweifeln, was meistens der depressive Charakter hat, sollte man auch nicht haben, weil man dann immer an sich selbst zweifelt. Also eine Mischstruktur ist da in dem Fall sehr günstig.
Sie sind eben schon sehr, sehr lange Psychiater und Psychotherapeut, auch spezialisiert eben auf Depressionen. Woher kommt denn dieses Interesse an psychischen Erkrankungen?
Zuerst wollte ich immer Architekt werden, dann habe ich Medizin studiert, dann wollte ich Chirurg werden. Aber spätestens dann im Anatomieunterricht, als ich dann das Gehirn seziert habe und dann mit dem Herz verglichen habe, haben wir gedacht, na, das Herz ist ja watschen einfach, nicht? Und das Gehirn, da hat mich wahnsinnig das limbische System interessiert, wie das da, die verschiedenen Fasern da laufen und so weiter. Da haben wir gedacht, na, das muss ich da genauer beforschen, wie das Ganze da so mit diesen Bahnen vor sich geht. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich dann Bücher auch von Viktor Frankl gelesen habe, der dann so schön der Arzt als Seelsorger beschrieben hat. Da haben wir gedacht, ah, da gibt's auch noch eine andere Dimension dazu. Also ich finde es schön, die Verbindung zwischen einerseits Biologie, aber auf der anderen Seite auch des Seelsorgers. Das klingt jetzt so hochtrabend, aber dass man die menschliche Dimension in diese sozusagen Lebensumstände, wo dieser Mensch lebt, mit einbezieht, das finde ich das Faszinierende an diesem Fall.
Wir haben jetzt ganz gut Einblick in Ihre Arbeit auch schon bekommen. Die Pause ist jetzt vorbei, also zurück zum Hauptthema in unserem heutigen Talk, zum Zusammenhang von Corona und Depression. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, eben, dass die depressiven Verstimmungen mehr geworden sind, aber die Depressionen, die klinischen nicht. Was können wir denn gesamtgesellschaftlich auch nochmal tun, um diesen Abwärtstrend, in dem wir uns jetzt stimmungsmäßig zumindest befinden, wieder in einem psychischen Aufwärtstrend umzumünzen?
Das Beste ist immer einerseits Bewegung und noch besser Bewegung in freier Natur draußen, dass wir zum Beispiel genügend Licht tanken. Und das Licht geht für die Stimmung übers Auge, nicht über die Haut. Über die Haut ist die Vitamin-D-Synthese mit Knochen, aber das Licht geht über die Augen hinein. Also heute ist natürlich ein verdammt grauer Tag, da werden wir nicht sehr viel Licht tanken können. Das heißt, wenn sich die Möglichkeit gibt, hinauszugehen, in die frische Luft, gerade wann die Sonne scheint, wäre ideal. Dann würde ich auch vorschlagen, nicht zu hohe Ansprüche zu stellen, zum Beispiel an die partnerschaftlichen Beziehungen. Der muss nicht ideal sein jetzt hier, weil es ja im Grunde genommen jetzt keine ideale Umgebung ist, nicht? Und versuchen halt, die verschiedenen Situationen so zu nehmen, wie sie sind, ohne dass man selbst großen Schaden dran erleidet.
Jetzt sagen Sie mir diese Dinge als Psychiater und als Wissenschaftler. Ich habe das Gefühl, das sind, verzeihen Sie diesen Ausdruck, aber recht banale Dinge, die Sie mir hier als Tipps genannt haben, die kann ich ja tagtäglich in irgendeiner Zeitschrift auch nachlesen. Warum schaffen es dann aber so viele Menschen nicht, diese so einfachen Dinge umzusetzen und was bräuchte es? Also was hätten Sie vielleicht noch Tipps, wie man es eben schaffen kann, dann rauszugehen und eben nicht die Ausrede zu haben, na ja, aber heute ist es eben so kalt und ich kann mich nicht aufraffen und es bringt ja eh nichts.
Ja, also das ist immer ein Phänomen, auch wenn Patienten zu mir kommen und man zum Beispiel ein Ehepaar vor mir sitzt und ich nachher so Banalitäten von mir gebe und der eine Partner dann sagt, ja, vielen Dank, Herr Professor, so soll ich es machen. Und der andere sagt, das sage ich dir schon seit 20 Jahren und du machst das nicht. Jetzt sagt der das dir und du machst es plötzlich. Das heißt, es gehört auch der Glauben dran, dass das gut ist. Und den Glauben dran, das kommt dann auch von den Fachleuten, die so einfache Sachen dann transportieren müssen. Das ist ähnlich wie bei der Impfung.
Verstehe. Vielen herzlichen Dank, Professor Kasper, für diesen Einblick in das breite Themenfeld depressive Verstimmungen und Depressionen. Also ich habe heute auf jeden Fall einiges gelernt und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge in 2 Wochen, in der wir uns die Thematik aus Betroffenensicht anschauen wollen. Wie geht's jemandem, der unter Depressionen leidet? Der Journalist und Kabarettist Guido Tartarotti ist zu Gast. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.